So, hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Sendung zu Documenta und wir steigen direkt in eine Führung ein durch die Brauerei. Die Führung wird von Maxa Zoller geleitet und startet direkt und bei der Führung beteiligt geführt wurde eine Gruppe aus dem Institut für Umweltforschung aus Kassel und die sind sozusagen auch eine Stunde direkt dabei. Okay, let's study.
Kamera läuft, ja? Also wir sind hier im sogenannten Kutschenraum in der Winning-Brauerei und was Sie hier sehen, ist relativ selten. Man kombiniert drei verschiedene Kunstwerke in einem Raum miteinander. Und das habe ich Ihnen, glaube ich, vorhin schon gesagt. Herr Ockwin-Würse möchte, dass eigentlich jeder einzelne Künstler seinen einzelnen physischen und intellektuellen Raum hat. Und das ist also recht selten, aber wir werden versuchen, hier zusammen eine Verbindung herzustellen zwischen Giuseppe Gabellone mit seinen Skulpturen auf Fotografien an der Wand, Hinka Shonibare mit seiner Galanterie-Installation und Ottara Watts aus den Staaten, ehemals aber in Afrika geboren. Hinka Shonibare ist so eins der Highlights in der Winning-Brauerei, also eine Installation mit Modellen. Sie sehen in der Mitte Kisten und Koffer, dann kreisförmig nach außen diese Modelle mit den sehr besonderen Kostümen in diesen vergnüglichen Konstellationen. Und da hinten, wo die Plattform leer gelassen ist, ist es, als ob die Kutsche nach oben gezogen wurde in die Luft. Hinka Shonibare arbeitet seit fast 20 Jahren mit dieser Art Kostüm, stellt oft zum Beispiel Rokoko oder 19. Jahrhundert Bilder nach und das ist mitunter die frechste Arbeit, die ich von ihm kenne. Wir schauen uns die Kostüme an. Aus welchen Elementen bestehen die Kostüme? Was wird hier kombiniert?
Afrikanische Farben.
Danke, ja. Afrikanische Farben, das heißt der Stoff erinnert an den afrikanischen Stoff. Mhm. Und der Schnitt?
Aber die Schnitte passen eigentlich nicht so recht dazu. Ne? Schnitt ist Rokoko.
Der Schnitt ist Rokoko. Ja, also europäisch. Der Schnitt ist gemischt aus Rokoko und our Victorian. Ganz genau kann ich Ihnen das nicht auseinanderklamüsern, was jetzt was ist. Aber es ist so eine Vermischung von mehreren Stilen. Warum Rokoko? Weil im Rokoko im 17. Jahrhundert die Kolonialisierung Englands anfängt. Also es geht hier wohlmöglich um Transport, um Reisen, um fremde Länder, um Kolonialmächte, um Exotik. Das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen.
Wo haben die ihren Kopf gelassen?
Ja, wo haben die ihren Kopf gelassen? Die sind nicht kopflos, sondern das wurde von Hinka Shonibare so gedacht, weil was passiert, wenn man die Köpfe nicht zeigt? Es wird anonym. Aber nicht nur anonym, sondern auch, Sie können die Figuren nicht identifizieren. Sind es Schwarze, sind es Weiße, sind es Mischlinge? Ich würde mal tendieren zu Mischling, weil es ist mir etwas zu hell für Afrikaner und für Weiße, die können zwar stark gebräunt sein, aber das ist doch fast zu gleichmäßig gebräunt. Also würde ich mal überlegen, das sind vielleicht Mischlinge. Ja oder nein? Da runzeln sich schon die Stirnfalten.
Also ich weiß nicht, wenn das hauptsächlich auf die englische Kolonisierung ausgeht, dann würde ich doch ausgehen davon, dass das irgendwelche Weißen sind, die sozusagen da irgendwo hinfahren und die Sau rauslassen.
Ja.
Anders formuliert. Insofern wird Mischling ja nicht richtig passen.
Ja.
Also von den Accessoires her würde ich auch eher auf Weiße tippen.
Also die Kutsche auch, so von wegen als, wir kommen hin und nehmen es in Beschlag.
Also in seinem Exposé beschreibt Hinka Shonibare auch ganz explizit, es geht hier um, wie der Name auch sagt, Galanterie. Es geht hier darum, dass seit dem 17. Jahrhundert das Großbildungsbürgertum nach Afrika reist, ja im 19. Jahrhundert seine Grand Tour nach Afrika macht, nicht nur der Bildung wegen, sondern auch der sexuellen Ausschweifung wegen. Und das gehört, also diese Grand Tour gehörte, so heißt es in einem Traktat, zur Fertigstellung des perfekten Gentleman. Also nicht nur kulturell, sondern auch auf diese Weise. Aber das Interessante hierbei ist, Es ist keine Kritik an der Kolonialmacht. Das sind ja anonyme Puppen. Es geht nicht darum, dass man sagt, gut, meinetwegen, die Weißen kommen nach Afrika und die Schwarzen kritisieren, ja, ihr habt uns in euer europäisches Korsett gedrängt. Denn das hat ja eine afrikanische Stoffoberfläche. Also es ist schon noch ein bisschen komplizierter, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Natürlich sind es die Engländer, die nach Afrika gehen. Aber was passiert, ist eine Verschmelzung der Kulturen. So eine Art Hybridisierung. Also es geht natürlich um das Ausleben der eigenen sexuellen Fantasien, die gekoppelt sind mit Politik, natürlich, die gekoppelt sind mit Wirtschaft. Und das alles schreibt sich sozusagen ein in das Kostüm. Die Geschichte vom Stoff ist eine ganz eigene Geschichte. Wir denken natürlich, das ist typisch afrikanisch. Das wird hergestellt in Holland und Manchester und wird dann von da exportiert nach Afrika, von wo aus wir es dann als typisch afrikanisch deuten. Also,
warum wurde die Arbeit ausgewählt?
Das ist eine Auftragsarbeit, weil Yinka Shonibare sehr gut zeigen kann, dass man von dem authentisch Afrikanischen zum Beispiel absehen muss, dass es um eine Art Hybridisierung von Kulturen geht oder wenn man das auch auf die dritte Plattform beziehen möchte, um die Kreolisierung. Also da gibt es diesen Ausdruck von Glissant, le monde se kreolise, die Welt kreolisiert sich und das ist eine Art der Vermischung, die ich finde hier ganz gut drauf passt, der Begriff Kreolisierung.
Auf diese Kostümfarben gibt es ja relativ wenig afrikanische Elemente da drin. Ne?
Ja, stimmt. Das heißt?
Ja, die Hybridisierung ist so ein bisschen nach einer Seite gekippt, ne? Ganz stark.
Ja, das stimmt.
Also das würde ich nicht Hybridisierung nennen.
Aber ja, das stimmt, da haben Sie recht. Bei den Stoffen finde ich es aber doch schon sehr extrem. Dass man nicht, oder finden Sie nicht?
Ja, aber das ist das Einzige, was mich so jetzt in der Situation an afrikanisch erinnert. Wirklich das Einzige. Sonst die ganzen Accessoires, die Kutsche, diese Koffer, auch gerade diese Stellung, die Person einnehmen, damit verbinde ich überhaupt nichts Afrikanisches, gar nicht.
Das, ja. Ich lasse es.
Top.
Das gehört nicht hierhin.
Doch, das gehört gerade hierhin.
Jetzt mache ich hier meine Gedanken.
Ich dachte, das sollte aber auch so ein bisschen diese Vergleichung Afrikas darstellen. Und das muss ich sagen, das finde ich auch, also dann hätte ich schon gedacht, man müsste also auch die verschiedenen hautfarbig jetzt darstellen.
Ja.
Denn so kommt mir das auch nicht rüber. Ich meine, das ist halt das, was
ich glaube, ich sehe da schon diese Idee der Vergewaltigung, sehe ich da auch drin. Auf jeden Fall, aber die ist ganz subtil untergeschoben, die ist nicht plakativ nach vorne gestellt. Aber diese Gewalt ist ganz bestimmt in der Installation drin. Also, ja, diese Verschmelzung, da haben Sie schon recht, das kippt schon auf eine Seite.
Was ist denn der Auftrag bei solchen Auftragsarbeiten? Also kriegen die tatsächlich ein Thema, was sie umsetzen müssen?
Nee,
oder sagen
nee,
die einfach
nee,
nur, mach mal irgendwas?
Das hat mich schon mal jemand gefragt, wir wissen. Auftragsarbeit bedeutet einfach, ja, jetzt für die Dokumenta etwas machen, ohne Bedingungen. Und die Künstler überlegen sich dann natürlich, ja, vielleicht beziehe ich Kassel mit ein oder die Geschichte der Dokumenta oder so. Ich glaube, hier hat sich Yinka Shonibare gesagt, ich mache jetzt mal ein bisschen Rock'n'Roll. Dokumenta, jetzt werde ich mal so ein bisschen frech. Also, weil sonst seine Installationen sind wirklich sehr zurückgehalten. Kann ich mir so denken. Und es funktioniert auch. Es ist so Publikumsliebling.
Wo kommt der
Mensch? Ist in Nigerien geboren und wohnt in London.
Sind die Installationen, die ihr sonst jetzt, sind die auch mit Körpern und Menschen?
Ja. Mhm. Hat jemand von Ihnen den Short Guide, den Kurzführer?
Nee.
Ja, mal kurz zeigen. Ja, wissen Sie, was das ist? Können Sie das erraten? Das ist eine Nachstellung eines ganz berühmten Bildes. Kennen Sie das vielleicht? Das ist Rococo Fragonard, Mädchen auf der Schaukel. Ein sehr anzügliches Bild aus dem, wann ist es denn? irgendwie 18. Jahrhundert muss es sein, wo man gerade so unter den Rock dieses Mädchen, was gerade hochschaukelt, sehen kann. Und so eine Art Installation macht er sonst. Oder Gainsborough hat er auch nachgestellt zum Beispiel. Ich würde jetzt gerne die, ja.
Hätte die Arbeit auch im Prudentianum platziert werden können? Also, würde das
würde sie auch, aber ich finde, sie wirkt hier sehr gut, weil wir in der Binnenbrau hier so einen riesengroßen Raum haben. Und ich finde, das in der Mitte vom Raum auszustellen und die Höhe und auch dieses Moderne. Ja, Prudentianum ist ja schon ein 19. Jahrhundertbau.
In der Prudentianum hätten sie den die Höhe.
Ja.
Also, er wollte explizit hierher mit der Arbeit.
Na, da muss man sich absprechen, was die Kuratoren wollen, was... Manche Künstler sagen, ist mir egal, wohin ich komme. Manche sagen, ich möchte genau diesen Raum mit den Lichtverhältnissen und den Ausmaßen. Bei Yinka Shonibari weiß ich nicht genau. Ich wollte noch die blauen Blumen anschauen. Eine Arbeit eines Bildhauers und ist jetzt erstmal vielleicht auch ein bisschen eigenartig, dass er uns hier Fotografien zeigt. Er könnte ja seine Skulpturen hier auf der Documenta ausstellen, arbeitet aber immer mit Fotografie. Also Giuseppe Gabellone, ein sehr junger Künstler aus Italien, der einzige Italiener, Einzelkünstler auf der ganzen Documenta, hat uns hier 4 verschiedene Versionen von der blauen Blume geschaffen. Was glauben Sie, welches Material es ist? Styropor. Mhm. Ja, Styropor. Also nicht gerade das, woraus man eine Skulptur bastelt, die für die Ewigkeit gedacht ist. Das hier würde ich jetzt sagen, ist eine Lilie und hier unten eine Osterglocke. Aber alles gefasst in diesem ganz ätzend hellen Blau. Also ätzend so, dass man wirklich denkt, wenn man es anfasst, dann wirkt es ätzend auf der Haut. Dann der Hintergrund dazu. Giuseppe Gabellone hat sich natürlich was überlegt in der Kombination von Hintergrund und Skulptur. Das sage ich so schnell nicht. Also es ist... Ex-Industriegelände, wo jetzt alles zusammenfällt, Brachland, erinnert mich immer sehr an De Sica und Fellini, diese Neorealismo-Filme, die außerhalb Cinecittas stattfinden, in den sozialen Brennpunkten zum Beispiel, aber hier sieht man keine Menschenseele mehr, also zusammengefallene Häuser. Und ich spanne da jetzt einfach mal den Bogen Vergänglichkeit. Die Skulptur ist gedacht für die Vergänglichkeit und in der Landschaft sieht man jetzt auch nichts mehr. Ist auch vergänglich, ja, wenn ich das jetzt erstmal so spannen darf. Weil dann kommen wir nämlich ganz schnell zur Krux der Arbeit, die man wissen muss. Giuseppe Gabellone macht seine Skulpturen, stellt sie in die Landschaft, fotografiert sie ab, zieht die Fotos so groß auf und dann zerstört er Skulptur und Negativ des Fotos. Das heißt, das einzige, das ist ein Original, ja. Das ist der einzige Beweis der Existenz der Skulptur und zudem noch ein Original.
Also wird die Fotografie wieder zur Skulptur?
Nein, die Fotografie wird nicht. Nein, das ist eine neue Verbindung von Konzeptkunst und Bildhauerei, wenn ich das so beantworten darf. Ich vermute aber mal, dass die Skulpturen hinter dieser Landschaft eine visuelle Dichte erreichen, die sie sonst nicht hätten. Und dieses Ping-Pong-Spiel im Kopf zwischen was ist das Original, ist es die Skulptur, ist es das Foto, was ja eigentlich ein Original ist, finde ich dabei sehr interessant. Zumal Giuseppe Gabellone auch sagt, ich bin wie ein Filmregisseur, ich kontrolliere alles. Ich kontrolliere euren Blick auf meine Skulptur. Man hat ja sonst die Freiheit gehabt, in der Skulptur drumherum zu gehen, und das wird einem jetzt hier genommen.
Sind die Blüten zusammengesetzt oder aus dem Block?
Ja, das ist immer hier so Versatzstücke. Ne? Das ist alles ein Styroporblock und dann immer hier an diesen Styroporblöcken. Aber das ist nicht so, dass diese Blumen hier auseinandergenommen wurden und dann wieder neu zusammen. Die sind schon immer alle anders. Also ich habe das dann auch nochmal genau inspiziert letzte Woche, und das ist immer anders.
Was noch auffällt, ist, dass er irgendwie die, also warum hat das Blau genommen? Also vor allen Dingen, weil es im Hintergrund immer sehr, sehr matte Farben sind. Warum das ist, also jetzt glaube ich eben angefangen, aber ich habe es nicht zugehört.
Ja, also erstmal ist es ja eine komplett unnatürliche Farbe. Ja? Diese Unnatürlichkeit kommt dabei durch. Zudem ist es eine Auftragsarbeit. Und was erinnert uns an die blaue Blume? 19. Jahrhundert, Novalis. Sie suchen nach der blauen Blume. Ja? Klickert es oder soll ich nicht?
Mit Hintergrundmaterial. Also wenn es ein Link wäre, würde ich draufklicken. Ich habe keine
Ahnung. Nein, die Suche nach der blauen Blume ist die Suche nach dem Authentischen. Und das ist es ja auch. Was ist authentisch?
Jede Wendung. Also, die Metapher kennen wir gar nicht, glaube ich. Oder?
Kennt irgendwer die blaue Blume?
Im 19. Jahrhundert schreibt Novalis den Roman Die blaue Blume. Ja? Es ist ein sehr bekannter, typisch romantischer Roman. Und dieser junge Herr macht sich auf die Suche nach der blauen Blume, die er nie findet. Und die blaue Blume steht für das Universelle, das Authentische überhaupt. Für die perfekte Frau, wenn man so will. Das ist ein Link jetzt? Und linkt der auch wieder an die Skulptur oder nicht?
Das verstehe ich jetzt, ja.
Okay.
Aber im Industriestandort, also sollte das auch so was Authentisches darstellen? Der Industriestandort selbst? Als eine Form von Aufbruch?
Nein, das ist ja keine Form von Aufbruch. Das ist eine Form von Vergangenheit. Das ist das Ende, ja. Wie die Blume, die steht da jetzt auch nicht mehr, weil die gibt es nicht mehr.
Also wieder auf die Suche. Zusammenhänge jetzt zwischen den verschiedenen Künstlern
also
hier.
Ich spanne mir meinen Zusammenhang über die Frage nach dem Authentischen. Bei der Skulptur, was ist das authentische Kunstwerk? Bei Jenka Schonibare, was ist authentische Identität? Wenn es hier um diese Verschmelzung geht. Ja? Gut, dann gehen wir weiter, und zwar zu Bouabré, einem Afrikaner.
Also der dritte Künstler da hinten?
Ah, Ottara Watts. Ottara Watts aus Afrika, lange mit Basquiat zusammengearbeitet, zeigt hier große Malereien, wohnt jetzt in New York und kombiniert auch sehr stark westliche und afrikanische Formen.
Und dieser, der Titel dieser?
Oh, die weiß, ja, doch, in der Mitte, das ist der Love Tree, das weiß ich, aber die aus Äußeren weiß ich jetzt nicht.
Das sind also einzelne Objekte, die gehören nicht zusammen. Mhm. Gleich drei. Warum gehst du jetzt zu Bois?
Zu Bouabré, weil es ein Afrikaner ist, oder ein Afrikaner wie Jinka Shonibare, und weil man dann eine schöne Verbindung in der Kultur ziehen kann, finde ich, weil es um die Verschmelzung geht von westlichen Formen und afrikanischen Formen. Ich wollte den Philipp grüßen. Hallo Philipp, schade, dass du nicht hier bist.
Ja, echt schade. Ich hätte jetzt zu der Arbeit gesagt, mit diesen
Kaufen, sofort kaufen. Ah, der Atlas von Richter. Ja. Ich würde vorschlagen, schauen Sie sich gerade eine Minute um, damit Sie so ein bisschen Gefühl bekommen. Man muss die Leute auch annähern lassen an die Arbeit.
Ja, das sind hier vor allen Dingen viele kleine Bilder und so der Versuch eines Alphabets.
Ja, nicht alles verraten.
Okay.
Das ist ein Lautalphabet. Eine Phonologie.
Genau.
Zu seiner Muttersprache, bitte.
Die Oralität an der.
Ja, weil in Afrika sagt man, wenn ein Mensch stirbt, stirbt eine Bibliothek. Weil es keine schriftliche Form gibt der Muttersprache. Und jetzt hat Bouabré versucht, das hier in einem Lautalphabet zusammenzufassen.
Wow. Aber jetzt nochmal die Arbeit von dem Yinki.
Yinka Shonibare. Mhm.
Also das hat Philipp eigentlich sehr kritisiert. Diese meinte, sie seien alles Vorurteile. Naja, es ist natürlich schwierig, da tatsächlich Bezüge herzustellen, zu welcher Kultur.
Zumal Philipp jetzt auch nicht hier ist, ja, und mir das erklären kann.
Los.
Na, ich finde die Arbeit, also, ich laufe da ja jeden Tag drum herum und ich würde sagen, ich stoße immer mehr so zu der Essenz hin. Ich finde sie schon interessant, wegen der Stofflichkeit, wegen dem Material und wegen diesem Medium Kostüm. Das finde ich sehr interessant. Wir gehen mal vor in die Ecke. Also ich bin sehr groß, ich bin 1,81, damit die Hörer das mal ungefähr sich vorstellen können.
Was ja, wenn Monster ich hier durch... stehe, warum ich überhaupt das Mikrofon hier noch halten kann. Ja. Die Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob die links
sehr,
oder rechts...
Die sind sehr lebendig, die Gruppe.
Ja, sehr nett.
Ja, sehr nett, sehr lustig vor allem. Selten, dass man sowas Lustiges hat.
Die sind ja hier auch von einem Institut aus Kassel, von der Uni, vielleicht.
Ja.
Daran.
Vielleicht. Vielleicht, ja.
Ich glaube, Sie waren auch schon mal auf der Documenta, jetzt auf der Documenta 11.
Ja, ja, ja.
Also nicht der erste.
Nein.
Gang.
Nein, das ist schon das zweite Mal hier in der Benin.
Okay.
Gibt es irgendwelche Konzerte, die Sie eigentlich gerne sehen würden nochmal? Oder allgemeine Frage?
Ich würde dieses Ballerspiel nochmal gerne erklärt bekommen.
Oh, was? Okay.
Aber das muss nicht sein. Ich glaube, das interessiert den Rest nicht so richtig.
Welches Spiel?
Der Ego-Shooter. Es gibt so einen Ego-Shooter-Raum mit drei Leinwänden, wo man als Ego-Shooter durch die Gegend läuft.
Oder wollen Sie noch was sehen?
Ich habe noch gar nichts gesehen bislang. Ich weiß auch gar nicht, was noch alles
hier geboten wird. Wir sind ja alle beisammen. Also diese Arbeit ist von Frédéric Brûlé-Bouabré von der Elfenbeinküste. Er ist 23 geboren, also schon ein älterer Herr. Und sein Assistent hat hier den ganzen Raum ausstaffiert. Sie sehen an der Wand kleine Zeichnungen, immer in Holztäfelchen gerahmt und immer in verschiedenen Werkkomplexen aufgebaut. Also wir haben hier jetzt die Ecke der Deutungen. Das sind Deutungen hinter ihm aus einer Goldbarre. Hier, das sind Deutungen, die er aus Wolkenformationen liest. Und dann etwas, was wir auch weniger kennen, Deutungen aus einer Orangenschale und aus einer Cola-Nuss. Ja? Orangenschalen-Oberstruktur und einer Cola-Nuss. Und das ist vielleicht so verhaftet in der Kultur, wie bei uns so das Kaffeesatzlesen. Ja? So, dass man aus dem Alltäglichen versucht, kategorisch etwas Überdeutendes herauszulesen.
Also nicht besonders behauptet. Ach so, ist nicht besonders behauptet.
Wir schauen uns mal die Orangenschalen an. Also immer nach demselben Prinzip wird gearbeitet. Mit Holzbuntstiften das Bild gemalt, in der Mitte des Blattes, sehr flächig gemalt, ohne Perspektive. Dann die Rahmung drumherum und dann noch einmal ein Schriftzug, der das Bild erklärt. Und dann der Holzrahmen. Und Sie sehen, es kommt hier immer wieder vor, das Wort göttlich, also die göttlichen Markierungen auf der göttlichen Orange oder das göttliche Schicksal der Orange zeigt Afrika, wie hier zum Beispiel. Das heißt, es ist schon sehr, es arbeitet schon sehr stark mit dieser Mikro-Makrokosmos-Idee und natürlich Bouabré, wie so viele Afrikaner, ist auch sehr spirituell, hat auf einem Nachhauseweg die Eingebung gehabt, dass er derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, das kulturelle Erbe seines BT-Landes festzuhalten. Und das macht er, seitdem er diese Eingebung hatte, die er in einer Sonne gesehen hat. Das hat ja hier auch was ganz stark von einer Sonne. Warum ist das auf Französisch, die Schrift, um die Bilder herum? Es hat einen ganz einfachen Grund. Erstmal Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire. Warum schreibt er das nicht in seiner Stammessprache? Weil die gibt es nicht. Das BC gibt es nicht in schriftlicher Form. Ich habe das vorhin schon gesagt, in Afrika sagt man, wenn ein Mensch stirbt, stirbt eine ganze Bibliothek. Weil ein ganzer Mensch die Oral History mit sich ins Grab nimmt. Und dem hat Bouabré versucht, Abhilfe zu schaffen, indem er ein Alphabet zur BT-Sprache aufgestellt hat. Und das schauen wir uns mal an. Also Sie sehen dasselbe Prinzip, eine Schrift, das ist der Laut, ein Bild dazu und die Nummerierung, wie man diese kleinen Täfelchen zu hängen hat. Insgesamt besteht das Bild, das Alphabet aus über 440 Elementen. Warum so viele? Eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie müssen aus dem, was ich jetzt gerade sage, ein Alphabet erstellen. Das ist unglaublich schwierig und kompliziert. Und natürlich ist meine Aussprache sehr viel facettenreicher als das Alphabet mit wie viel haben wir? 24, wie viele denn? 25 Buchstaben, gut. Also die Arbeit mag vielleicht so ganz simpel und heiter aussehen, ist aber sehr, sehr komplex und hat er wirklich lange dran gearbeitet. Ja, das sind Silben, das sind Laute, ein Lautalphabet.
Zum Zweig oder irgendwie sowas sagen?
Ja, das ist die Frage, Kre oder Klee? Ich schätze mal, das sind dann Variationen im Dialekt. Man kann es so oder so aussprechen, aber heißt das jetzt Ast oder ist das nur die erste Silbe von dem Wort Ast? Das ist mir nicht ganz klar.
Aber Kri heißt ja auch die Kri.
Ja, das auch. Und Sie sehen, er versucht sich wirklich hier systematisch an das Problem anzunähern, bedient sich da auch ganz einfacher Formeln wie Singular Plural. Ja, das haben wir hier, da hinten mit der Taube, bei den Schnecken, bei dem Baum, also sehr oft. Wie finden Sie denn die Arbeit?
Ich finde die total unterschiedlich. Manche sehen aus wie Kinderbilder und manche sind wesentlich differenzierter. Schwierig.
Manchmal erkennt man genau, was gemeint ist und dann wieder, was soll das denn sein?
Also das scheint ja irgendwas aus der Kultur da zu sein. Ne? Meine ja. Leute werden wahrscheinlich was mit anfangen können mit den Bildern.
Ja, die Leute dort ja, aber wir nicht. Wichtig ist aber hierbei, dass es, das sind ja keine Fantasieformen, weil die haben ja alle die Verhaftung in der Sprache durch den Laut. Das heißt, die Kunst bei dieser Arbeit schimmert zwischen Funktion und Kreation. Und das finde ich sehr interessant, dass eine Arbeit ist, die nicht rein auf formale Probleme zurückgreift, sondern die auch eine Funktion hat in der Gesellschaft. Ja, wirklich versucht, ein Alphabet zu erstellen, und zwar auf so eine sehr freie Art und Weise, also pseudowissenschaftlich vielleicht.
Hat sich eine Funktion für die Leute? Ich meine 400 Buchstaben oder 400 Zeichen?
Hier hat Bouabré versucht, die Bilder dann wirklich weiter zu abstrahieren. Also es ist eben schon sehr ernst mit seinem Alphabet. Und er versucht hier wirklich einzelne, einfache Buchstaben zu erfinden. Und ich finde die Arbeit sehr facettenreich. Sie zeigt mir, es gibt in der Kultur so viele Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Wenn man sich überlegt, meinetwegen auch die Chinesen haben 20 verschiedene Begriffe für Reis, die Eskimos 50 verschiedene Begriffe für Regen oder Schnee, dann macht das bei mir im Kopf Sprachräume auf, die vorher nicht da waren. Und ich weiß, das ist eine Kulturarbeit. Da wird was geschüttelt. Kopf geschüttelt. Sind keine 50 verschiedene Begriffe? Sind nur 25?
Das ist krass, dass das Räume aufmacht, weil du überhaupt keinen Begriff von diesen Räumen hast.
Ja, aber.
Dunkle Räume auf.
Du hast Ausdruck, aber du kannst diesen Ausdruck jetzt einfach mal mit dem kulturellen Background machen.
Ja, natürlich. Aber ich weiß zumindest, dass sie da sind.
Ja, vielleicht eine Art Sprachwelt, also dass man sich einfach andere Sprachwelten noch vorstellen kann, anstelle nur der eigenen, nämlich
ja,
Schnee als weiß zu denken. Kann man ihn auch noch braun-weiß oder matschig-weiß oder irgendwie der für Schnee?
Also auf jeden Fall, durch Bouabré habe ich die Vorstellung von einer Kultur im BT-Land, die ich vielleicht nicht wirklich lesen kann, aber ich weiß, sie ist da und sie ist unglaublich groß. Und vorher war da gar nichts in meinem Kopf. Naja, das, was ich erkennen kann. Ich weiß, was die da für Vögel jetzt schlachten. Ich weiß, was die für Hüte tragen. Und ganz viel weiß ich gar nicht. Und das ist auch gut, dass ich das nicht weiß. Ja, natürlich.
Diskutieren, das ist egal.
Na klar, haben die für mich keine Bedeutung, aber ich weiß zumindest, dass sie da sind. Und dann kann ich mich immer noch ans Internet setzen oder dahin fahren, das recherchieren.
Ja, das stimmt auch nicht, dass sie keine Bedeutung haben, denn so wie ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, bekommen sie ja Bedeutung. Ich meine, selbst wenn ich jetzt eine Sprache also aus unseren Breiten hier lerne, dann gibt es auch dermaßen Unterschiede. In einigen Sprachen gibt es viel mehr Worte auf Deutsch für den gleichen Begriff, während in anderen Sprachen vielleicht für ein Ding, wo wir nur ein Wort haben, dann plötzlich mehrere Ausdrücke da sind. Und dann versuchst du...
Die Bedeutung ist doch für dich erst immer nett, wenn du wirklich auch mit der damit konfrontiert wirst. Und das wirst du hier auf alle Fälle nicht. Von daher ist das für mich immer so ein bisschen Mischmasch. Ich versuche die Kultur zu verstehen. Ich werde es aber nie durchdringen von außen. Das ist für mich alles.
Ja, aber es ist so ein Einstieg vielleicht.
Ja, es ist ein Einstieg.
Indem du irgendwie die Begriffe ungefähr weißt, womit die jeden Tag hantieren. Also, dass sie da im Prinzip auch Vögel jagen oder wilde Tiere jagen oder dass sie auch noch irgendwelche Kämpfe machen anscheinend. Irgendwie, das ist ja alles, das gehört als die Kultur dazu. Das ist nicht irgendwie eine Erklärung der gesamten Kultur, aber du kannst damit anfangen, irgendwie so in die Kultur einzusteigen, über die Sprache. Das ist auch schon alles.
Weißt du, dass die Kämpfe machen? Vielleicht ist das ein Abbild, wie irgendwelche Verrückten auf dem Nachbardorf das tun. Oder die Hüte sind das, was die Reise
tun. Er hat das ja ausgewählt. Er hat das ja extra deswegen ausgewählt. Ja. Er hat die Bilder zu der Sprache ausgewählt und denkt schon, dass er meint, dass diese Bilder das repräsentieren, was er mit diesem Laut irgendwie aussagen will. Davon gehe ich mal aus.
Deine Interpretation, aber du weißt nicht, wofür es steht.
Natürlich weiß ich nicht, wofür es steht. Aber wenn du irgendwelche komischen Feuer siehst oder sowas, dann kannst du dir erstmal vorstellen, dass sie noch mit Feuer viel machen. Ja, mehr brauchst du ja auch nicht, das reicht ja schon. Dann weißt du auf jeden Fall schon mehr als vorher.
Aber es ist ja auch keine Wissenschaft hier. Das darf man nicht verwechseln. Das ist kein Lexikon. Natürlich ist es kein Lexikon.
Keine Linguistik.
Ich sage ja auch, dass sich dieser ganze Bedeutungskontext dieser Kunst aus der Kultur ergibt. Und dass man es, wenn man diese Kultur nicht hat, es vielleicht bloß ansatzweise begreifen kann, aber nie in seiner wirklichen Bedeutung erfassen kann. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Bloß ich finde das immer so schön, wenn irgendjemand sagt, ja, ich steige da jetzt ein und jetzt bin ich, jetzt identifiziere ich mich mit dieser Kultur. Ja. Das geht für mich nicht, wenn ich da nicht verhaftet bin.
Ja. Das ist die große Frage der Documenta, die Transnationalität. Ist das überhaupt möglich? Kann ich das überhaupt begreifen? Was Sie eben, jemand hat gesagt, Kinderzeichnungen. Wir lesen das als Kinderzeichnung. Das ist eine andere Formensprache. Wir lesen das als Kunst der Geisteskranken. Da gibt es ganz viele Hinweise und Parallelen zur Kunst der Schizophrenen. Malerei, Zeichnung der Schizophrenen. Wir lesen das so und für uns ist das gleich primitiv. Der will das vielleicht gar nicht anders machen.
Und da ist es ja nochmal extrem. Ja. Das ist ein ganz anderer Kontext, den ich überhaupt nicht begreife, wenn ich das bei solchen anders vernetzten Behörden oder ein bisschen anders vernetzten Behörden.
Aber was ist denn diese Wand jetzt? Die ist ja jetzt wieder ganz anders.
Das Wissen der Welt. Alles, was ihm wichtig erscheint, hat er aufgemalt und das ist aber ein Work in Progress, da gibt es noch mehr Teile dazu. Und es ist sehr witzig, sehr humorvoll, sehr spritzig und sehr schöne Art. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal weiter. Wir haben noch so viel vor uns. Ganz kurzer Exkurs, wo wir gerade die Diskussion hatten um Afrika, Sprache, Oral History, geschriebene History, wie zieht sich das durch bis heute und zwar im Westen? Und Sie wissen, die ganze Hip-Hop-Kultur, die Rapper, das ist so eine Fortsetzung dieser Art Oral History. Und da hat Pierre Hic, ein französischer Künstler, Filmemacher, eine Arbeit zugemacht. Die würde ich Ihnen gerne zeigen. Das ist ein kurzer Film über die Hip-Hopper in New York. Eine Platte, die Geschichte erzählt mit Interviews, läuft von innen nach außen ab. Und fängt in der Mitte an und rutscht dann irgendwann runter von der Platte. Und vielleicht schauen wir uns mal 2 Minuten an, was ist hier drin.
Jetzt glaube ich gerade zu Ende, man hört dieses.
Das fängt ja sofort, jetzt kommt gleich die Musik.
Oh, das ist super geil.
That was the day to do it, the blackout, when chaos came across New York City from borough to borough.
I remember the blackout. I think it was around 74. I was coming from Webster Avenue, and we're walking through Claremont Park. And all of a sudden, I seen a couple of lights go out in front of me and in back of me. Then all of a sudden, a string of the street lights just started blank, blank, blank. They all started going out. That was a scary sight, because in New York, the city that never goes black, it went black.
You could turn your back and see all the blocks go out one by one. My brother, which is Mean Gene, and Grandmaster Flash, they got a car battery and hooked the car battery up to the big boom box that they had. And they were actually playing music, and everybody was like, whoa, how you guys playing music?
I just got out of the gym playing basketball, and as soon as I got outside, it was like boom, boom, boom. You see a couple of lights went, and all of a sudden it was like, everything went dark. Everybody went, yeah! It was like a festival, man. Everybody was like, whoa!
This is DJ Kool Herc, the father of hip-hop, the man that discovered the culture. And it's early 70s, 71, 72, and it all began in a little place called 1520 Cedric Avenue. Well, in Jamaica, you know, I was like a youth, you know, seeing the sound system, you know, coming to my neighborhood before I migrated to the States, you know, now, so the late 60s.
Then I moved to the Bronx, he got these big project, 300 and 400 people in one building, so, you know, even the neighborhood was more gigantic.
It was a sense of unity in the area because we just came from the struggles of the 60s. This is Afrika Bambaataa, godfather of hip-hop culture, the father of the electro-funk sound, the founder of the Universal Zulu Nation.
Thanks to Afrika Bambaataa playing music out his window every day, me riding my bike past, you know what? I need to become a DJ. I'm always into this jazz music, and the first letter of my name starts with a J, and thus came forth the name Jazzy J. And then I put the group together in the Jazzy Five, like the Jackson Five. You got these massive amplifiers. It was this guy named DJ Disco King Mario. And every time the bass used to hit on that amp, like 3 or 4 light poles in the street used to just get dark. Boom! Boom! Then as soon as he take the record off, street lights brighten back up. But that was the beginning. That was where we got our electricity from. If it wasn't for New York City lamp poles, Bronx lamp poles in particular, hip-hop definitely wouldn't have got the electrical charge that it got today.
As the music played, the lights used to go dim, and the turntables used to drag.
This one day when I came home, you know, I was practicing and playing the music a little bit too loud, and my moms came and banged on the door. If you don't cut it down, you're going to have to cut it off. And when she left, I noticed that I had one record playing on one side and I was holding the other record and was moving the needle back and forth. And then it became a scratch. We're going to call you Grand Wizard.
Three Cuts Down was a zoo song that just said, hutch, touch. Instead of going out and buying that record, what happened is when your mother and father turn their back, you know what I'm saying? You go up in their little stash and pull it out, take it down the block, throw it up on the turntable. You know what I'm saying? The kids go wild. We was just from the same building, 2 doors down, from the same guy that was up there in the front of the ropes talking about, yo, man, play my record. You know which one I want to hear. The block party was the rawest and it was the truest form of hip-hop.
This is the hip-hop pioneer, Grandmaster Flash, first DJ to rearrange and create the turntable art form known as cutting.
At the time, I didn't have headphones, so I had to cue in the music over the music. Wherever there's a dark groove, that's the break.
Certain grunts like James Brown when he go, good God, hit me.
Finding that sweet spot on the record, try to extend the break to, like, keep the crowd electrifying.
Coming through your fingers, going through your whole body, going into the crowd, coming back, and it's a cycle.
From one beat to the next, one beat to the next, one beat to the next. From one break to another, from one break to another, rubbing the record back and forth, rubbing the record back and forth, rearranging the arrangement, doing it on time. That was the key.
Von Kutluk Ataman. Die Arbeit heißt Die 4 Jahreszeiten der Veronica Reed. Und Veronica Reed ist der National Curator, also der nationale, ich weiß nicht, Organisator, Pfleger einer ganz bestimmten Amaryllis-Pflanze. Und sie lebt mit diesen über 900 Pflanzen in ihrer kleinen englischen Wohnung in Südlondon und hat da wirklich eine ganz, ganz, ganz intensive und intime Beziehung zu ihren Kindern, wie sie sie nennt, hat kaum Kontakt nach außerhalb, bestäubt ihre Blumen selber, waltet und schaltet über Gut und Böse, bestimmt, welche raus müssen und welche schön genug sind.
Spielt Gott.
Spielt wirklich Gott. Das sind 4 Stellwände, um die können Sie herumgehen, aber dann auch reingehen in die 4 Stellwände. Und wir bleiben da jetzt mal so 3 Minuten drin.
Orange, the whole flower. It was a toss on a white night. And that they must be destroyed immediately. That there is no cure. There's nothing you can do. Because it spreads so quickly, these little nasty little insects that are invisible to the naked eye, just being not even 1 millimetre long, much, much smaller than even 1 millimetre. The culling had to start. Put, it was like foot and mouth in this flat. I had to put on my gown, put on my apron, my gloves. During the summer, because of the storm, I actually thought, do I really want to carry on, you know, doing this any longer? Do I want to carry on living in South Harrow in a situation where, frankly, the conditions are so unfavourable to growing this plant really well? It's a real struggle. And knowing that I can't get the help and support I really need. And I thought, right, is this time to move? They need a lot of time, a lot of care, but they are so rewarding. When those blooms come out, they are absolutely, and they give me such enormous pleasure. And they give lots of other people pleasure when they come and see them. I would agree. I think there is something very, very special. Unlike an annual, where you plant the seed, within a few days the seed comes up, or a few weeks, it then flowers maybe 6 weeks, 8 weeks, 12 weeks later. It produces leaves and then dies down at the end of the year, and that's it. Oh, look, another flower coming there. In the case of bulbs, bulbs can live for years and years and years. The sheer magic of them. It doesn't just flower 1 year and then it's finished. It grows, it carries on growing year after year after year, and every year, almost to the same day, you'll see that little leaf poking up, see the little flowers developing, or big flowers in the case of the Hibiastrum. And it has its leaves.
Dazwischen. Wie fanden Sie gut? Wie fanden Sie die Arbeit?
Gut. Bitte? Gesagt, witzig.
Witzig.
Voll krass.
Voll krass.
Echt krass. Am besten, wenn man innen drin steht. Dann hat man alle 4 Leinwände auf einmal. Und dann weiß man.
Ja, ich muss doch mal reingehen. Ich wollte nochmal in die Mitte gehen.
Ja, gehen Sie schnell. Wir warten hier. Schnell, schnell.
Ich finde, diese Frau, die hat so eine durchdringende Stimme und redet ununterbrochen. Und oh, also ich konnte es dann wirklich nicht mehr.
Man geht drumherum, man kriegt vielleicht sowas wie eine Chronologie mit oder eine Erzählung und dann geht man rein und dann ist es so eine Collagen-Explosion um einen rum. Und man denkt wirklich, ich muss hier raus, ja, mit dieser Mad Woman. Und das ist so ein klaustrophobischer Effekt, der aber auch zeigt, wie eng sie eigentlich mit den Blumen aufeinander lebt. Und Sie haben gesehen, da gibt es eine sehr kontemplative Phase, wo sie einfach die Schönheit der Blumen erklärt, wo sie alle in Blüte sind. Es gibt eine Phase, wo sie einfach sich ihre Plastikhandschuhe anzieht und ihren Plastikkittel und die Zwiebeln von Pilzbefall befreit. Dann gibt es eine Phase, wo sie erzählt, wie sie dann damals einen ganzen Satz Blumen entsorgen musste, weil der war zu krank. Und das ist wirklich so, als ob sie von Menschen redet. Ja, sie war betäubt vor Trauer, das war eine mechanische Arbeit. Anders kann sie das sich nicht erklären, wie sie das geschafft hat. Und dann gibt es eine Phase, wo sie wieder die Blumen neu eintopft. Also ich glaube, diese 4 Jahreszeiten der Veronica Reed sind auch so 4 Emotionen, die zu den Jahreszeiten jemals passen. Weil so ganz eindeutig ist mir nicht, was jetzt welche Jahreszeit ist.
Das heißt, der Künstler hat sich auch zu vier verschiedenen Jahreszeiten besucht. Oder?
Ja, so das ganze Jahr über. Kutlub Azaman ist Filmemacher und wie Chantal Ackermann eigentlich ein Kinofilmemacher und stellt jetzt auch in den Galerieorten aus. Und ist selber faszinierender Sammler dieser Amaryllispflanze und wohnt in London und hat Veronica Reeds so kennengelernt.
Ist das wirklich oder ist das vorgegeben?
Nein, ist ja wirklich. Es gibt, ich hatte
zwei
schon
davon?
Was?
Was
nicht so freaky, nicht so freaky wie Veronica. Aber Sie merken ja auch, wie froh die ist, dass sie das erstmal alles jetzt loswerden kann. Und das ist zu dieser Arbeit gewachsen, weil sie einfach immer mehr gegeben hat. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt mache ich halt ein ganzes Kunstwerk draus. Ja? Und für mich ist die Arbeit über das, was wir eben gesprochen haben, so eine Metapher auf, wie gehen wir mit Exotik um. Diese exotische Pflanze, Plastikhandschuhe, Plastikkittel, sie hat nämlich interessanterweise eine Allergie gegen die Pollen. Und das ist ihr Wunderpunkt. Das ist ihr Wunderpunkt, über den sie auch gar nicht gerne redet. Aber ich überlege mir oft, wie ist es, wenn ich ins Museum gehe und mir eine exotische Kultur anschaue. Dann habe ich das nämlich auch auf meinem antiseptischen Seziertisch. So, als ob ich meine Plastikhandschuhe anhätte. Oder schafft man das irgendwie artgerecht zu sehen? Und
ja,
das ist die große
Frage. Aber man lebt ja normalerweise nicht in der Umgebung.
So, nein, aber wenn Sie das als Metapher sehen, für eine Kunstausstellung. Es geht ja auch darum, sammeln zum Beispiel.
Aber sie hätte schon irgendwie schon zur Realität disconnected, oder?
Also total,
Also
ja.
Ich meine, sie redet davon, dass die Pflanzen ihre Kinder sind, dass sie die Wohnung dreckig machen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Also die ist vollkommen draußen.
Also ich würde sagen, das ist noch gerade zwischen, was wir mit vollkommen draußen bezeichnen.
Aus unserer normalen, also aus unserer
aber es ist
alltäglichen
auch,
Welt.
Es ist auch die englische Exzentrik, finde ich, die da durchkommt. Ist es auch. Das ist in England möglicher sowas als in Deutschland. Und wenn Sie mal ein bisschen Zeit sich nehmen und die einzelnen Sektionen anschauen, die ist unglaublich tiefsinnig auch und die hat eine Wortwahl, die ist brillant und die redet über ihre Pflanzen und die weiß so viel. Also so ganz verrückt finde ich sie wirklich nicht. Sie ist ein Freak, ja, aber sie weiß genau, was sie tut.
Das ist eine Künstler, die gefunden
hat. Die wir eben gesehen haben. Sind ja auch mit drin und das Ganze. Das ist genau dasselbe. Es ist ein anderer Center aber...
Es gibt mehr
Gleichheit. Ja. Wie hat denn der Künstler sie gefunden?
Ja,
die Geschichte wissen Sie.
Sie sammelt selber diese Amaryllis und wohnt auch in London.
Haben die auch mal Pflanzen getauscht?
Na, da rufst du den Kutlub Azaman London mal selber an, fragst ihn. Ich glaube nicht.
Er kannte sie persönlich.
Ja, er kannte sie persönlich.
Bist du speziell an genug Pflanzen?
Ja, ich hatte letzte Woche schon einen in der Gruppe, und ich sammle die auch und die sind so toll. Also die sind natürlich sehr schön, die sind zudem noch sehr fallisch. Wenn die Blüten erstmal abfallen, die sind sehr fallisch. Und ich weiß nicht, das ist so eine Verein für Amaryllis gibt es auch und solche Geschichten.
Orchideen so in der Art.
Ja.
Wussten Sie, dass Ihr Interview hier in dieser Form ausgestellt wird?
Also, das weiß sie ganz sicher. Kutlub Azaman hat ihr sicher den Film gezeigt und aus dem die Installation gemacht wurde. Ich weiß nur nicht, ob sie zur Eröffnung hier war oder nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen.
Was machen ihre Kinder dann?
Ja, das gehen
alle
nicht.
Mit im Koffer.
Das geht nicht.
Nee, das hat sie aber auch gesagt. Ich
meine,
von ihren Dingern, dass sie
auch
nicht in Urlaub fahren kann.
Ja.
Hey, das glaube ich dir nicht.
Also gut, jetzt würde ich...
Ich glaube es immer trotzdem.
Gerne weiterziehen zu Schwarz-Weiß.
Vom Gefühl her. Glaubst du es?
Der hat immer ganz viele... Frag mal, wie viele verschiedene Interpretationen er hierzu schon gehört.
Zu dir geschickt, weil ich ihre Führung eigentlich aufnehme, aber die Frage ist, wie viele Interpretationen hast du zu dieser Arbeit hier schon mal bekommen?
Ich bin zum ersten Mal eigentlich hier in dem Raum.
Ah, okay.
Deswegen kann ich das nicht so sagen.
Diesen Tontöpfen.
Ja, genau. Zum ersten Mal bin ich heute
aber
hier.
Aber du warst schon mal in dem anderen Raum mit den Pflanzen Amaryllis?
Okay, dann gehe ich schnell mal. Bis bald.
Ja.
Stunde ist rum jetzt. Um geht's? Die einzigen Bilder auf der ganzen Dokumenta, die sich explizit mit dem 11. September auseinandersetzen. Und zwar, wenn Sie da vorne anfangen, was sie normalerweise tun, wenn sie vom Eingang reinkommen, wird es immer klarer, um was es hier genau geht. Sie sehen am Anfang Bilder, die sehr zweideutig sind, und hier haben sie dann später diesen älteren Herrn, der das Plakat mit den Twin Towers dann noch heil in die Luft hält, und da wird es dann ganz eindeutig. Die Arbeiten sind von einem Araber fotografiert, nämlich einem Marokkaner, Tourmi Inondré, der ein Schwarz-Weiß-Fotograf ist. Ja, wie finden Sie die? Die sollten nicht verglast sein, das muss ich Ihnen gleich dazu sagen. Die sollten einfach nur auf Leinwand aufgezogen sein, aber nicht verglast. Und das ist ja etwas störend, dass man sich selber in dem Glas reflektiert.
Schöne Kontraste irgendwie und der Hintergrund so dunkel-schwarz. Also die Fotos an sich finde ich klasse.
An sich, was heißt an sich?
An sich heißt, dass ich, ja, vielleicht auch hier zu viele Fahnen darauf finde, ja, den Patriotismus der USA nicht ganz so teilen kann.
Ja, die Arbeit ist für mich auch so zwiespältig, inhaltlich weiß ich nicht genau, wie ich sie finden soll. Formal finde ich sie sehr interessant. Da wird jetzt wieder das ins Ohr geflüstert. Also die eigentliche künstlerische Arbeit bei der Fotografie liegt bei Tourmi André in dem Dunkelkammerprozess, bei der Entwicklung der Fotografie. Und das sehen Sie auch. Ja, das ist, sehr viel ist hier manipuliert in der Dunkelkammer. Manchmal dauert die Entwicklung bis zu 18 Stunden. Also sehr, sehr lange Zeit. Und Sie sehen, wie er immer aus dem Dunkeln etwas ans Helle zieht. Ja, das ist auch seine Vorstellung von Fotografie. So ein bisschen wie bei Jeff Wall, das Lichtbild, Sichtbarmachung durch Lichtgebung, aus dem Dunkeln nach vorne, gebären, sagt Tourmi auch. Sehr weiche Auflösung des Papieres. Man hat die Idee von Bewegung drin, also etwas verschwommen, und dann aber ganz grafische Elemente, die er da entgegensetzt, also wie zum Beispiel Fire Rescue, verschiedene Schatten, die ganz grafisch in das Bild komponiert sind, wo man auch nicht genau weiß, woher kommen die Schatten. Ist das jetzt reingesetzt oder sind die wirklich da? Also wenn man Tourmi Inondré fragt, warum immer nur schwarz-weiß und nicht Farbe, da wird er ganz nervös. Farbfotografie ist für ihn Farbkopieren. Man fotografiert etwas ab, man schickt es ein, man bekommt es zurück. Und diese ganze künstlerische Auseinandersetzung in der Dunkelkammer geht dabei verloren. Er arbeitet sehr interessant, er hat ein Fotoapparat ohne Guckloch. Das heißt, er hält hier in der rechten die Kamera und in der linken das Blitzlicht und unterhält sich sehr nett, locker, kommunikativ mit seinem nächsten Opfer und macht dann so sehr schmerzlos Klick, Klick, Klick. Und das ist sehr angenehm. Sie haben nicht diesen voyeuristischen Blick durch das Guckloch. Und es ist auch weniger gestellt. Und das sage ich, weil man bei diesen Fotos ja meint, die wären gestellt. Und da, diese Künstlichkeit in den Bildern kommt aber durch die Entwicklung im Nachtlabor, Fotolabor.
Kein Besucher oder nur keinen...
Der weiß, wie er das einstellen muss. Der weiß im Kopf, wie das Bild aussieht. Und weiß, wie er es einstellen muss. Das hat er sich antrainiert über Jahre. Und kann das dann so einstellen. Und macht dann natürlich verschiedene Variationen und ein Bild wird es dann. Aber es ist eine sehr entspannte und kommunikative und humane Art zu fotografieren.
So, das war jetzt eine Stunde Führung durch die Binding Brauerei mit Maxa Zoller und geführt wurde das Center for Environmental System Research von der University of Kassel. Ja, bei denen bedanke ich mich auch nochmal und die Führung ging an sich noch eine Stunde weiter. Diese Stunde, vielleicht senden wir die, wenn die Documenta vorbei ist, aber die Documenta an sich in Kassel, die Documenta 11, läuft jetzt noch eine Woche bis zum 15. September. Und damit verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft. Okay, bis dann. Ciao.